Als Gemeinde sind wir in einer Predigtreihe, die da heißt, gemeinsam die Welt bewegen. Da geht es darum, was der Auftrag von Gemeinde unter anderem ist, was wir auch als Gemeinde für uns als Auftrag verstanden haben. Und wir berufen uns bei dieser Predigtreihe auf einen ganz zentralen Text aus der Endzeitrede von Jesus. Jesus hat da eine Situation, wo er sagt, eine Gleichnisrede, auf der einen Seite sind die Böcke und auf der anderen Seite sind Schafe. Und der König, und das ist das Bild für Jesus, der trennt. Auf der einen Seite sind die Leute, die das getan haben, was Jesus getan haben wollte. Und auf der anderen Seite sind die Leute, die das nicht getan haben, was Jesus getan haben wollte. Wir wollen mal in einen Text hineinschauen, Matthäus 25. Dann wird der König, hier in diesem Bild Jesus, zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Soweit der Text, den wir in den letzten Wochen schon betrachtet haben und den wir auch heute in einem kleinen Ausschnitt weiter betrachten wollen. Das Matthäus-Evangelium war ein Text, der von Anfang an Christen ermutigen sollte, zu sagen, so soll Christsein gelingen. Das war eine der ersten Texte, die das junge Christentum damals geschrieben hat, weil die Zeugen immer mehr verstorben sind. Und man hat sich überlegt, wir müssen die Sachen jetzt aufschreiben, wir müssen uns das aufbewahren, damit wir die Leute im Christsein lehren können. Worauf kommt es denn an? Und diese Abschiedsrede unter anderem ist nach meiner Auffassung eine Motivationsrede. Christus will seine Nachfolger motivieren, dass es einen Zeitpunkt in der Zukunft geben wird, wo man auf das Leben zurückschaut und sagen kann, wow, was habt ihr da alles für mich getan? Ihr habt meinen Worten geglaubt. Ihr seid ein Volk gewesen, das nicht weggeschaut hat. Ihr habt nicht weggeschaut, sondern ihr habt hingeschaut zu den Elenden, zu den Armen und den unterdrückten Menschen dieser Welt. Ihr seid nicht vorbeigegangen an den kranken Menschen, ihr seid hingegangen zu den Menschen, die Not in ihrer Seele hatten. Ihr seid diejenigen gewesen, die dem Bösen in dieser Welt, dem Leid in dieser Welt, nicht einfach mit einer stoischen Gelassenheit entgegengesehen habt, so auf dem Motto, ja, so ist es halt, Gott schenkt es halt so, sondern ihr habt gesagt, das Böse in dieser Welt ist der Feind von dem lebendigen Gott. Und wir stellen uns diesem Bösen. Und wir haben in den letzten Wochen über das Thema Armut und so weiter nachgedacht, wo es um die Hungrigen und Durstigen geht, aber auch über die Fremden, die ja gerade auch zu Tausenden in unser Land hineinkommen. Darüber haben wir eine Predigtreihe gehabt. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema nachdenken. Jesus ist krank. Und das ist ein Thema, was mich persönlich sehr bewegt, was auch ein bisschen mit meiner Biografie zu tun hat. Theologie übrigens ist nämlich immer Biografie. Und wenn ich über dieses Thema spreche, dann spreche ich über ein Thema, das mich existenziell betroffen hat. Als Anfang 20-Jähriger habe ich 2 Jahre lang eine schwere Erkrankung gehabt. Hast du das mal gehabt, im Krankenhaus zu sein und nicht mehr wissen, wie die Zukunft aussieht? Weißt du, wie das ist, wenn du da alleine bist? Draußen um dich herum spielt das Leben weiter seinen gewohnten Gang, aber du bist nicht mehr dabei? Das ruft dich vielleicht nochmal jemand an. Vielleicht besucht dich auch nochmal jemand. Und das sind so die Vorboten. Das sind die Boten aus der anderen Welt, aus der du eigentlich kommst. Und wenn du da alleine sitzt mit deinen Ängsten und die Schmerzen dich niederdrücken. Eine existenzielle Erfahrung in meinem Leben. 2 Jahre lang habe ich Gesichtsschmerzen gehabt, weil ein Zahnarzt einen Fehler gemacht hat und ich Depressionen bekommen habe und all solche Dinge. Und es gab Gott sei Dank Leute, die mich besucht haben, die mir immer wieder Hoffnung gemacht haben, Insofern ein existenzielles Thema für mich. Und ich möchte uns ermutigen heute in dieser Predigt, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir mit diesem Thema umgehen? Mit den Kranken und mit den Schwachen. In unserer Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, in der Familie. Dass wir das nicht einfach den Krankenhausseelsorgern überlassen. So gut das ist, dass es so etwas gibt. Aber lasst uns dieses Thema nicht an andere delegieren, sondern lasst es uns zu unserem eigenen Anliegen machen. Das ist nicht der Auftrag von den Pastoren oder nur von den Krankenhausseelsorgern. Was ist unsere Botschaft am Krankenbett? Was ist unsere Botschaft, wenn wir einen Menschen besuchen, der schwach geworden ist? Wie können wir dort unserem Auftrag gerecht werden? Und als pfingstlich charismatische Christen schwingt bei diesem Thema ja auch immer das Thema mit, Krankheit darf es ja eigentlich gar nicht geben, so, und wenn, dann müssen wir sie wegbeten. Und das hat ja auch seine Berechtigung, dass wir glauben, dass Jesus nicht einfach vor 2000 Jahren gestorben ist. Dass er einfach damals gestorben ist und dann uns in Ruhe gelassen hat, sondern wir glauben, dass er sich nicht verändert hat, dass er immer noch heilt. Gerade das gehört auch zu unseren Erfahrungen mit dazu, dass wir in unserer Mitte erleben, dass Gott kranke Menschen heilt. Ja. Wir werden konfrontiert mit diesem Thema immer wieder. Und auch unter uns Christen wird über dieses Thema sehr stark und sehr heftig diskutiert. Ich möchte also die Fragen in dieser Predigt bewegen, warum besuchen wir die Kranken und die Schwachen und wie dürfen wir mit dem Thema Krankheit generell umgehen? Wenn wir uns diesen Vers vor Augen führen, wo Jesus gesagt hat, ich war krank und ihr habt mich gepflegt oder ihr habt mich besucht. Krankheit kann vom Griechischen auch hier Schwäche bedeuten. Und es geht darum, dass er sagt, ihr habt mich besucht, ihr habt mich gepflegt, ihr habt euch um mich gekümmert. Das habt ihr gar nicht gemerkt. Aber als ihr dem Kranken begegnet seid, seid ihr mir begegnet. Und ich werde euch dafür belohnen. Weil ich habe es gesehen. Gott hat gesehen, wie ein Mensch sich in seinem Namen aufgemacht hat, um diesen Menschen zu begegnen. Jesus spricht in dieser Rede über einen Zeitpunkt in der Zukunft, wo dieser Satz eine endgültige Feststellung sein wird. Es gibt einige, die halten sich für die Frommen, aber die haben ihn nicht besucht, die haben ihm nichts zu essen gegeben, nichts zu trinken gegeben. Und dann wird es diejenigen geben, auf der anderen Seite auch. Die haben sich Jesus in dem Schwachen, in dem Kranken, in dem Fremden verfügbar gemacht. Sie sind auf ihn zugegangen, sie haben ihn in die Arme genommen. Und ich glaube, dass darin auch eine Warnung vor einem frommen Selbstbetrug steckt. Dass es nicht nur darauf ankommt, was man mal auf einem Papier unterschrieben hat oder in einem einzigen Gebet formuliert hat, sondern dass das Leben mit Leere gefüllt wird. Umgekehrt, dass die Leere, die wir glauben, auch mit Leben gefüllt wird. Es ist also eine Erinnerung an die Zukunft, die uns Kraft geben kann, auch wenn wir Zweifel haben, dass Christus sich mit der lebensfeindlichen Macht auseinandersetzt, dass er diese Macht zerstören will durch uns. Da, wo lebensfeindliche Mächte Menschen ausgrenzen, da, wo Menschen wegen ihrer Schwächen und Fehler nicht mehr zur Gesellschaft dazugehören, wo sie weggepackt werden, in irgendwelche Heime oder Krankenhäuser, und dass wir uns diesen Menschen zuwenden. Jesus, da bist du zu finden, im Krankenhaus. Wenn wir eine Begegnung mit Jesus suchen, dann ist das unter anderem im Krankenhaus möglich. Das war übrigens das Charakteristikum der alten Kirche, der ersten Christen. In den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche bedeutete zum Beispiel Lepra, dass man aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde, außerhalb der Stadtmauern leben musste, weil man furchtbar entstellt war. Da sind Gliedmaßen abgefault. Die Leute haben im Mittelalter mussten sie auch einen Rassel haben, die mussten die anderen warnen. Unrein, ich bin unrein. Und dann haben die so ein furchtbares Geräusch gemacht. Und alle Leute sind weggelaufen, weil sie Angst hatten, sich anzustecken. Das war das sichere Todesurteil, wenn du außerhalb dieser Stadtmauer dich aufzuhalten hattest und du warst nicht mehr dabei. Und der Kirchenvater Gregor von Nicea hat gesagt in einer Predigt im 4. Jahrhundert, Leprakranke sind genauso nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wie du und ich. Und vielleicht spiegeln diese Ebenbilder spielen sie dieses Ebenbild besser wieder als wir. Lasst uns für Christus sorgen, solange wir noch Zeit dazu haben. Lasst uns seinen Nöten begegnen. Lasst uns Christus Nahrung geben. Lasst uns Christus kleiden. Lasst uns Christus bei uns aufnehmen. Lasst uns Christus Ehre erweisen. Das hat man dann auf einem Kirchenkonzil in Nicäa hat man das auch zu einer Kirchenlehre gemacht, dass man gesagt hat, überall da, wo eine Kathedrale gebaut wird, dort werden wir auch Hospitäler bauen. Dort werden wir uns um die Armen und um die Kranken kümmern. Wir haben einen Auftrag. Die anderen haben Angst vor denen. Die haben Angst, sich anzustecken, wollen mit den Kranken nichts zu tun haben. Aber wir glauben, dass der Gründer unserer Bewegung, dass der das ernst gemeint hat. Dass wir uns diesen Menschen zuwenden sollen. Dass wir sie in den Arm nehmen sollen. Von Franz von Assisi wird berichtet, wie er als junger Mann vom Pferd herunterstieg und einem Leprakranken in den Arm nahm und das Ebenbild Christi aus diesem leprakranken Menschen ihm entgegenstrahlte. Das war der Grund, warum so viele Krankenhäuser immer noch fromme Namen tragen. Ein anderer Jesus-Freak war der Schweizer Jean-Henri Dunant. Bin dann Französisch, mein Französisch ist lange her. Merkt ihr? Aber ich kriege fast einen Knoten in der Zunge. Dunant, ja? Also ihr Französischen. Genau. Er konnte das Schreien der Soldaten auf den Schlachtfeldern nicht mehr tragen, die da elendig krepiert sind. Die irgendwelche Fleischwunden hatten, weil sie sich da auf den Schlachtfeldern dahin gemetzelt haben in Europa. Er konnte es nicht mehr tragen und er war ein Mann, der Geld hatte. Der hat gesagt, in den 60er Jahren des vorletzten Jahrhunderts ist er angefangen, eine Organisation zu gründen, die wir alle kennen. Da, wo das Rote Kreuz drauf ist. Der hat sein eigenes Geld genommen, der hat Verbandszeug besorgt. Der hat angefangen, ertrage ich nicht mit diesen Menschen, die da elendig auf den Feldern der Schlachten verrecken. Ich will ihnen helfen. Und ihr Lieben, jedes Mal, wenn ihr so ein rotes Kreuz seht, dann könnt ihr wissen, da war jemand, das ist die Folge davon, dass jemand das ernst genommen hat, dass Jesus gesagt hat, ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht, ihr habt euch um mich gekümmert. Was passiert denn, wenn wir uns diesen schwachen und kranken Menschen begegnen? Man ist doch außerhalb der Gesellschaft, man liegt da irgendwo in einem Krankenzimmer und stellt sich furchtbare Fragen. Werde ich wieder gesund werden? Werde ich wieder Teil der Gesellschaft werden? Teil meiner Familie? Warum gerade ich? Ich habe doch nichts falsch gemacht. Ich habe doch nichts Böses getan. Dieser Tun-Ergehen-Zusammenhang, den wir auch manchmal in frommen Kreisen kennen, so nach dem Motto, wenn du nur schön artig bist, dann wird der Herr auch immer auf dich achten, dann wird dir nie was passieren. Was für ein Schmarrn. Wie die Bayern sagen. Das gab es damals auch schon im Johannesevangelium. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und da war ein Mann, ich lese es mal von Johannes 9, Vers 1 bis 3. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Meister, fragten die Jünger ihn, warum wurde dieser Mann blind geboren? Ist es wegen seiner eigenen Sünden oder wegen der Sünden seiner Eltern? Es lag nicht an seinen Sünden oder an den Sünden seiner Eltern, antwortet Jesus. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar wurde oder werde. Und Jesus hat diesen Mann dann angerührt, er ist gesund geworden, er konnte wieder sehen. Damals gab es dieses Denken, wenn du nur Gottes Gebote hältst, dann wird dir nichts passieren. Und wenn du dann krank geworden bist, dann hast du dir furchtbare Fragen gestellt eventuell. Und das haben andere dich auch gefragt, und dann, was hast du denn verkehrt gemacht? Und diese Fragen treiben Menschen um, wenn sie krank geworden sind. Jesus macht aber in unserem Text deutlich, dass er sich immer mit den Menschen identifiziert. Gott gibt einem kranken Menschen diese menschliche Würde. Jeder Mensch, egal wie krank er ist, ist ein Ebenbild Gottes, hatte der Kirchenvater Gregor von Nicäa gesagt. Ihr Lieben, ich kenne das, wenn man Leute besucht, im Krankenhaus selber auch, und wenn man an die eigenen Grenzen kommt, weil das nicht immer schön ist. Man muss manchmal Dinge überwinden. Ich kann auch nicht gut Blut sehen und solche Dinge. Muss ich ja zum Glück da meistens auch nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Lasst uns doch diese inneren Barrieren überwinden und hingehen, um diesen Menschen zu zeigen, durch diese Geste, dass du durch diese Krankheit, lieber Mensch, du hast durch diese Krankheit deinen Wert nicht verloren. Wir haben dich nicht vergessen. Und wir werden dich nicht aufgeben. Wir werden nicht aufgeben, dich als Teil unserer Gesellschaft, unserer Gemeinschaft anzusehen. Und diese Hoffnungsbotschaft wollen wir dir rüberbringen. Das ist der Grund, warum wir Kranke besuchen. Und wie dürfen wir generell mit dem Thema Krankheit umgehen als Christen? Ich habe das ja schon angedeutet. Jesus hat in seinem Leben und auf dieser Erde immer ist er dem Bösen egal, ob es an einem Körper gewirkt hat, in dem Menschen krank geworden sind. Wir gehen davon aus, dass Krankheit grundsätzlich nicht zum ursprünglichen Schöpfungswillen Gottes gehörte. Und dass das Christus ist diesem Kranken und diesen Menschen, wo die an Körper, Seele und Geist gelitten haben, immer begegnet und hat sich als Feind vom Bösen ausgegeben. Er hat immer gesagt, wenn Leute im Glauben zu ihm gekommen sind, hat er sie geheilt. Alle, die zu Christus gekommen sind, sind von ihm gesund geworden. Jesus rettet nicht nur die Seele und überlässt den Körper dem Leiden. So nach dem Motto, dafür bin ich nicht zuständig. Jesus ist gekommen, um Menschen zu retten und zu heilen an Leib und Seele. Er heilt und befreit nicht nur die seelischen Krankheiten durch Vergebung der Sünden, sondern er heilte auch die Lahmen, die Blinden und die Aussätzigen. Das ist das, was die Bibel uns berichtet. Und die Berichte von den Krankenheilungen sind im Neuen Testament viel zahlreicher als die Berichte von den Sündenvergebungen. Und diesen Auftrag hat Jesus seinen Jüngern auch gegeben. Geht hin und heilt die Kranken. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und das ist ein problematisches, strittiges Thema in der Kirche. Und da wird es auch unter uns unterschiedliche Meinungen geben. Da stecken wir nämlich eben gerade in dieser Spannung. Auf der einen Seite, wo Jesus, wenn wir diesen Text mal zugrunde nehmen, der unser Ausgangstext für die Predigtreihe ist, wo Jesus sagt, ich war krank und ihr habt mich nur besucht. Das heißt also, da ist nichts passiert, da ist nicht irgendwie eine große Heilung passiert. Da ist ein Mensch krank geblieben. Und das Neue Testament berichtet an anderen Stellen noch, dass Leute krank waren. Und auf der anderen Seite haben wir die Herausforderung, dass wir hingehen sollen und für die Kranken beten sollen. Und dass wir glauben dürfen, dass Gott auch wirkt. Und das tut er ja auch. Aber diese Spannung können wir nicht auflösen. Das müssen wir aushalten. Es gibt auch unter uns Christen 4 Standpunkte, die ich mal hier so kurz angedeutet habe. Auch unter uns Christen gibt es die Standpunkte, dass man sagt, heilen kann nur ein Arzt. Viele Christen glauben nicht an direktes Eingreifen Gottes durch ein Wunder oder durch einen Prozess der Heilung, der nicht natürlich erklärbar ist. Nur die sekundären Faktoren werden hier ins Feld geführt und man glaubt dann an die Kunst der Ärzte oder der Suggestion, der Placebo-Effekt. Das wird auch eine Haltung sein, die vielleicht Atheisten oder Agnostiker ins Feld führen. Der zweite Standpunkt, den man hier einnehmen kann, auch als Christ, Heilung ist möglich, aber außergewöhnlich, ganz, ganz selten. Dass Gott es grundsätzlich kann, dass er Vermögen hat zu heilen, ja, das stellen wir nicht in Frage. Aber ob es auch Gottes Verlangen ist zu heilen, naja, da sind wir uns nicht so ganz sicher. Der dritte mögliche Standpunkt ist der, Heilung durch Gebet ist selbstverständlich oder ist normal, aber geschieht nicht immer. Und der vierte, wo Glaube ist, geschieht auch immer Heilung. Das ist so die Bandbreite von dem, was ich so im Großen und Ganzen zu diesem Thema wahrgenommen habe. Und die letzte Haltung, der vierte Punkt, wo man sagt, immer passiert Heilung, das sind häufig Menschen, die Bibel wörtlich nehmen. Das ist sehr provokant, wenn ich das dazu sage. Ihr merkt schon, diese vierte Position, die fordert mich sehr, sehr heraus, weil ich die nämlich nicht richtig finde. Ich finde die erste und die zweite auch nicht richtig. Sondern die dritte ist die Meinung, die Haltung, die ich persönlich am überzeugendsten finde. Wenn ich sage, dass Gott, dass immer dann, wenn ich genügend Glauben habe, immer eine Heilung passiert, was mache ich denn, wenn jemand da ist, der krank ist und nicht gesund wird? Was mache ich mit diesen Menschen? Sage ich ihm, dein Glaube ist nicht genug? Ihr Lieben, und da kommt wieder meine Biografie hoch. Ich bin da gewesen als Theologiestudent und man hat mir solche Sprüche gesagt. Du musst nur glauben und bekennen, dass der Herr dich geheilt hat. Auf deinen Glauben kommt es an. Und ich bin nicht gesund geworden. Jedenfalls nicht sofort. Und das waren die Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich bin im freien Fall, innerlich. Ich habe mir gedacht, wenn ich nicht mehr genug Glauben habe, dass Gott mich heilt, wie soll ich denn daran glauben, dass er mir überhaupt meine Sünden vergeben kann? Und ich sage noch einmal, die Bibel möchte nicht wortwörtlich genommen werden, die Bibel möchte ernst genommen werden. Und ich hoffe, dass wir an der Stelle wirklich sehr, sehr sensibel mit den Menschen umgehen, die krank sind und die leiden, dass wir nicht ihnen nach oben einen aufpacken. Und ich glaube, dass es eben nicht auf meinen persönlichen Glauben ankommt, sondern Glaube bleibt immer der Glaube an Gott. Glaube ist ein Beziehungsbegriff, ein Begriff, der nicht mich meint, sondern der eine Beziehung deutlich macht. Ich weiß mich gehalten an eine Hand, die so stark ist, dass sie mich mit meinen Zweifeln, meiner Hoffnungslosigkeit festhalten kann. Ich weiß mich sicher in der Hand Gottes, der meine Elend, meine Zweifel ertragen kann und der nicht wegläuft und sagt dem Motto, du hast nicht genug Glauben gehabt. Für diese Heilung hättest du 5,0 Sarkometer Glauben gebraucht. Du hast nur 4,5, geh weg. So einen Gott glaube ich nicht. Sondern ich glaube einen Gott, der sagt, wenn du nur einen kleinen Senfkorn Glauben hast, und das ist so ein klitzekleines Korn, dass ihr das da hinten, wenn ich das hier vorne dran hätte, nicht sehen könntet. Das reicht. Dass Gott sagt, ich halte dich. Und es kann auch sein, dass ich dich heile. Aber wenn ich es nicht tue, halte ich dich trotzdem in meiner liebenden Hand. Ich glaube also an Gott, an die Erfüllung, an seine Verheißung, an seine Weisheit, an seine Kraft und an seine Güte. Ich glaube an seine Erfüllung, seiner Verheißung, meiner Gebete zu erhören. Und ich vertraue unbedingt, dass Gott meine Gebete erhört, ob ich die Ergebnisse sehe oder nicht. Ich weiß, dass Gott meine Gebete erhört. Ich weiß nicht, ob er mir sie immer so erhört, wie ich mir das wünsche. Es könnte sein, dass Gott gute Gründe dafür hat, meine Gebete nicht zu erhören. Er ist doch weise. Er hat den Überblick. Er weiß, was morgen sein wird. Und ihr Lieben, Krankheit, Sterben und Tod ist für uns Christen nicht das Ende. Wir haben die Hoffnung, dass das nicht das Ende ist, weil einer von den Toten auferstanden ist. Christus ist aus den Toten auferstanden und er hat gesagt, ich bin der Erste von vielen. Ihr könnt mir alle folgen. Darum nennen wir uns auch seine Nachfolger. Weil wir glauben, dass wir durch den Tod hindurchgehen in die Ewigkeit und dass Gott uns einen neuen Himmel und eine neue Erde und auch einen neuen Körper geben wird, wo es dann keine Tränen und keine Leid und keinen Zähneklapper mehr geben wird. Ich könnte euch noch jetzt einige persönliche Beispiele nennen, wo Gott wirklich auch durch Gebet in meinem Leben gewirkt hat. Und auch bei uns in der Gemeinde haben wir das an einigen Stellen erlebt. Aber ich möchte heute jetzt mal ein Zeugnis euch mitteilen, von dem ich selber sehr begeistert bin. Zwei liebe Leute bei uns in der Gemeinde, steht mal bitte auf. Ich möchte euch durch das, was sie erlebt haben mit Gott, ermutigen. Erzählt mal ganz kurz, ihr kriegt das mal, ich habe hier ein Mikro. Erzählt mal ganz kurz für diejenigen, die euch nicht kennen, was ist euer Name, wie lange seid ihr in der Gemeinde?
Ja, hallo, ich bin Brigitte Behnke.
Ja, ich bin Manfred Behnke, ich gehöre dazu. Und wir sind seit 1988 in der Gemeinde. Am 10. April 88 haben wir uns in Hamburg bei Wolfgang Wegert bekehrt und haben dann die Gemeinde Adresse bekommen, noch von der Würzburger Straße, damals als Ulrich Tode noch Pastor war. Und wir sind dann am 9. Oktober getauft worden, waren dann auch damit also damals lange noch her. Gleich
lange
Mitglieder.
Her.
Ja, ja.
Also das ist ein Urgestein unserer Gemeinde. Erzählt doch mal ganz kurz, wie ging es euch gesundheitlich vor 3 Jahren?
Ja, mir ging es sehr schlecht, ganz schlecht. Ich bin seit etlichen Jahren als Kind schon an Asthma erkrankt gewesen. Und durch eine Kinderkur ist es dann weggegangen. Und als ich mit meinem dritten leiblichen Kind schwanger war, ist es wieder aufgetreten mit Allergie. Und ich habe vor etwas mehr als 3 Jahren einen körperlichen Totalzusammenbruch gehabt. Ich hatte auch das auch selbst oft verschuldet durch viel zu viel Arbeit. Und auch habe das geistliche Leben schluren lassen.
Wie ging es dir vor 3 Jahren?
Ja, vor 3 Jahren, da war ich an einem Punkt, es hatte sich im Laufe der Jahre vorher Tinnitus eingestellt, der sehr heftig war. Das war zwischen 8 und 10 verschiedenen Geräuschen, die dann Tag und Nacht auf mich eindonnerten. Dann wurde ich herzkrank, wurde durch den Herzkatheter festgestellt. Dann bekam ich erst ASS, danach bekam ich dann Bluthochdruck. Und dann musste ich Beta-Blocker und solche Sachen nehmen. Und ganz zuletzt halt sollte ich die doppelte Menge nehmen, weil der Blutdruck einfach nicht runterging. Und bekam noch ein zusätzliches Medikament. Dann stellte sich eine Trigeminusneuralgie ein.
Also auch Schmerzen im Gesicht?
Also rechte Gesichtshälfte. Und zwar so stark, dass ich nachher nicht mehr rausgehen konnte. Nur noch, wenn es absolut windstill war. Kein Fahrradfahren, kein Laufen, nichts, weil jeder Windhauch nur so viel Schmerzen verursachte, dass ich irgendwo in der Ecke schreiend lag. Dann kam Weihnachten und dann war das so schlimm geworden mittlerweile, ich konnte nicht mehr essen, konnte meine Zähne nicht mehr putzen, es war überhaupt nicht, konnte nicht mehr richtig sprechen. Solche Schmerzen.
Also Schmerzen hattest du,
ja.
Herz-Kreislauf-Probleme,
Kurzverfall. Ja,
okay.
Und dann bin ich dann freiwillig ins Krankenhaus gegangen. Also meine Frau hat mich dann hingefahren zur Notfallpraxis. Und da habe ich dann versucht zu erklären, was ich habe. Und die sagten gleich, da drüben ist die Notaufnahme. Gehen Sie mal gleich hin. Mhm. So, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen.
Wie geht's euch heute? Und was ist in der Zwischenzeit passiert?
Ja, heute geht's mir blendend.
Halleluja.
Es war letztes Jahr, da ging es mir vom Asthma her sehr schlecht und habe von etlichen aus dem Hauskreis gehört, dass es in Hamburg einen Gebetsdienst gibt. Und habe ich gesagt, so, ich habe jetzt die Nase so voll davon, ich gehe jetzt dahin und lass mir also das von der Krankheit nicht länger bieten. Es ist ein Strohhalm, den ich genommen habe und bin hin. Schwer atmend mit meinem Köfferchen nach Hamburg in das Gebetshaus, bin die 2 Stufen kraxelnd, also keuchend, nach oben gegangen und habe dort für mich beten lassen. Dort war eine sehr liebe Schwester, die hat sich so vom Geist führen lassen, dass sie herausgefunden hat, woran das lag. Hat mich von einer Vorfahrenschuld getrennt, von beiden Eltern her, und die Hände aufgelegt, hat sie natürlich vorher gefragt, ob sie das darf, und hat immer gesagt, raus, 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 und hat gesagt, ob ich auch mit Minderwertigkeit zu tun habe, und das habe ich dann bejaht und hat mich auch von einer Festlegung, die ich irgendwann mal getroffen habe, losgesagt. Danach ging ich dann, wusste gar nicht, habe kein Gefühl gehabt für Zeit und Raum und habe mich einfach wohlgefühlt wie in Watte gepackt und bin dann runter. Mit meinem Köfferchen wieder runter und habe mir vorher da eine Bleibe gesucht, die ungefähr, also mehr als 3 Kilometer Fußweg entfernt war. Das konnte ich zu dem damaligen Zeitpunkt, also körperlich überhaupt zu Fuß nicht leisten. Ja. Ich nach 1 Kilometer bin ich schon zusammengeklappt und habe mich auch in meiner körperlichen Arbeit sehr, sehr gequält. als ich unten war vor der Tür, war ich immer noch so wie in Watte eingepackt und habe meinen Mann angerufen und habe gesagt, ich atme ganz, ganz durch, kein Rasseln mehr, nichts, gar nichts, und habe ihn angerufen und habe gesagt, ich bin geheilt. War voller Freude, die Freude kam wieder in mein Herz, bin übergesprudelt voll Freude und mit meinem Körperchen zu dieser Unterkunft mit 3 Kilometer mit singend, lachend, pfeifend.
Und seitdem singst und lachst und pfeifst du.
Und seitdem geht es wunderbar.
Alles klar. Halleluja. Manfred, was ist bei dir passiert?
Ja, ich bin dann dort im evangelischen Krankenhaus gewesen. Da wurde ich dann eingestellt auf ein Schmerzmittel, Carbamazepin. Davon bekam ich dann Juckreiz am ganzen Körper. Und die behandelnde Stationsärztin, die sagte, also wenn Ihnen das nicht hilft, dann bleibt nur noch Morphin übrig. Da hatte ich dann aber ein Medikament bekommen, dass das Jucken wegging. Dann konnte ich das ertragen. Ich habe nachher pro Tag 450 Milligramm von dem Zeug genommen, um überhaupt schmerzfrei zu sein. Das ging dann so weit bis in das Jahr, ungefähr diese Zeit, etwas früher vielleicht, dass ein Bruder aus der Gemeinde gesagt hat, hast du am nächsten Wochenende was vor? So, nö, bis jetzt nicht. Gut, dann kommst du mit nach Bremen, da ist Ingolf Elzel. Und der hat da über Prophetie gelehrt. Und ich bin dann mitgefahren und dann hat er seine Prophetenschüler, die dann beten sollten und dann eben sagen sollten, was ihnen so kam. Und da sagte einer, hier sitzt im Raum jemand, der so aus lauter Frust die meiste Zeit vorm Fernseher und vorm Computer verbringt. Und da fing das schon mal bei mir an zu bobbern.
Wusstest du bist dran?
Ja. Am nächsten Tag bei der Veranstaltung war dann eine junge Frau, die sagte, ich habe nur ein Wort, kann ich nicht viel mit anfangen, Wiederherstellung.
Ja.
Und da kam ein Aufruf von Ingolf Elzel, wer durch eine schwere Zeit geht, soll nach vorne kommen und für sich beten lassen. Mit vielen anderen bin ich dann auch hin und kam dann zu Ingolf. Er fragte nur ganz kurz, was mit mir los ist. Da sage ich, ich habe ständig starke Schmerzen in der rechten Gesichtshälfte, und sagte, okay, mehr brauchst du gar nicht zu erzählen. Da fing er an zu beten. Und während des Betens sagt er plötzlich, ich sehe dich mit vielen Bindungen gebunden. Aber du hast die Enden in deinen eigenen Händen. Lass los. Und dann ging es weiter. Und die dir Unrecht zugefügt haben, die sollst du segnen. Und wer dir mit schlechten Gedanken begegnet, dem begegne du mit guten Gedanken und bete für ihn. Denn ich will dich völlig wiederherstellen. Und ich will dir deine ganze Kraft, die du in den letzten Jahren verloren hast, wiedergeben. Ich habe dann, weil ich ja viele Jahre mit einem dicken Hals immer zur Gemeinde gekommen bin, das Sonntag für Sonntag.
Also Unvergebenheit. In der Gemeinde.
Und dann habe ich das umgesetzt, habe angefangen, für die Leute zu beten und wirklich zu segnen und vor allen Dingen loszulassen.
Zu vergeben.
Ja, nicht mit der Maßnahme, ja, jetzt müssen eigentlich alle zu mir kommen und sich entschuldigen. Das ist ja keine Vergebung dann, nicht? Nee. Und nach einer Woche brauchte ich keine Schmerzmittel mehr.
Krass.
Das war dann schon mal weg. Und dann bekam ich von allen Seiten, auch wegen des Herzens, immer wieder zu hören, du bist gesund, dein Herz ist in Ordnung. Die erste, schon 1,5 Jahre vorher, war meine Frau, die das gesagt hat. Und ich habe, ja, red mal, der Doktor sagt was anderes. Ne? Und bis dann direkt in meinem Kopf auch so im Gange war, ja gut, wenn Gott deine ganze Kraft alles wiederherstellen will, dich völlig wiederherstellen will, warum hörst du denn nicht auf mit den Medikamenten? Habe ich dann angefangen. Schiss gekriegt, dann wieder ein paar Tage Medikamente genommen, weil das immer nicht so wollte. Und jetzt nehme ich seit Mai überhaupt nichts mehr an Medikamenten. Die letzte Blutdruckmessung war 138 zu 82, also völlig ideal. Es ist alles in Ordnung wieder. Der Tinnitus ist noch da, aber der schwächt sich mittlerweile auch schon ab, und das kommt auch noch. Da habe ich ja liebe Brüder, die dann auch für mich beten.
Manfred, darf ich davon ausgehen, dass wenn du mit Kranken in Kontakt kommst, dass du Glauben hast, dass du auch mutig für diese Menschen betest, ohne sie unter Druck zu setzen?
Ja, auf alle Fälle. Denn ich bin der Meinung, es kommt nicht immer gleich die Heilung. Ganz klar. Und das, was ich gemacht habe, würde ich auch keinem empfehlen, denn das ist gar nicht so einfach.
Genau.
Also es galt für mich, ne? Ja. Nicht für andere. Genau. Bitte nicht nachmachen. Und es können ja auch Prozesse eingesetzt werden. Es kann irgendwas weggenommen werden. Es kann darauf hingewiesen werden, wo vielleicht eine Unvergebenheit ist, eine Bitterkeit und sowas. Also es passiert. Irgendwas passiert nach dem Beten.
Danke. Dankeschön für das Zeugnis. Ihr Lieben, ich möchte damit nur andeuten und auch durch dieses Zeugnis möchte ich euch ermutigen, dass Gott heutzutage immer noch wirkt. Manfred hat es gerade auch gesagt, man soll nicht einfach dann willkürlich Medikamente weglassen. Das will ich an dieser Stelle nochmal ganz dezidiert sagen. Das war für ihn ein Wort, was Gott ihm durch verschiedene Schwestern und Brüder zugesprochen hat. Ein Wort der Erkenntnis heißt das oder da wo jemand wirklich übernatürlich einen Impuls von Gott hat, sowas gibt es. Aber das ist kein Automatismus. Ja? Also das ist mir ganz wichtig zu sagen. Aber ich möchte euch ermutigen, wenn wir als Christen Krankheit und Schwäche begegnen, lasst uns hingehen zu diesen Menschen, lasst uns auch mutig für diese Menschen beten. Für die Ergebnisse ist Gott zuständig. Für die Ergebnisse ist nur Gott zuständig und wir brauchen nicht irgendetwas kontrollieren, wir brauchen auch nicht etwas irgendwie manipulieren. Wir dürfen einfach bei diesen Menschen sein. Wir dürfen glauben, dass Gott wirkt. Das tut er manchmal so auf diese Art und Weise, wie das bei diesen beiden lieben Geschwistern ist, wie das in meinem Leben an einigen Stellen sonst auch passiert ist. Und wenn Gott nicht heilt, sind wir trotzdem da. Und dann sind wir auch da richtig. Und brauchen nicht verzweifeln in unserem Glauben. Ihr Lieben, was können wir jetzt tun? Lasst uns besonders die Kranken und die Schwachen als Menschen ansehen, die ihre Würde auch von Gott her haben. Und dass wir sie mit Fürsorge und mit Gemeinschaft in Kontakt bringen wieder. Dass wir sie hineinbringen in die Gemeinschaft wieder. Lass uns Zeit nehmen für die Kranken in unserer Umgebung, für unsere Eltern vielleicht, wenn sie alt und schwach geworden sind, für die Großeltern. Lass uns doch mal die alte Dame von gegenüber zum Kaffee einladen. Lass uns doch mal fragen, dürfen wir vielleicht auch mal für dich beten, dass es dir besser geht? Und lass dann Gott doch für die Ergebnisse die Verantwortung tragen. Geht in die Hauskreise hinein und dort habt Acht aufeinander, wenn da einer kranker ist in euren Hauskreisen. Dass ihr euch gegenseitig besucht, dass ihr euch miteinander durchtragt durch schwere Zeiten. Und bei uns in der Gemeinde gibt es einen Besuchsdienst. Da sind Menschen, die auch sich schwachen und kranken Menschen zuwenden, die sie regelmäßig besuchen. Wer da nähere Fragen hat, der kann sich gerne an Claudia Volz wenden. Die ist heute nicht da, aber den Kontakt können wir gerne herstellen. Die ist nächsten Sonntag wahrscheinlich wieder da. Heute ist sie nicht da. Ihr Lieben, wir wollen als Gemeinde die Welt verändern. Wir wollen uns den Menschen zuwenden und wollen deutlich machen, dass in der Gemeinde nicht nur die Starken und die Erfolgreichen einen Platz haben im Reich Gottes, sondern auch die Schwachen und die Kranken. Und ich möchte am Ende der Predigt einladen zum Glauben, weil Heil, Gesundheit und Heilung ist nach biblischem Bild nicht nur der Körper und die Seele, sondern das hebräische Wort Shalom, Frieden, Heil, bedeutet auch, im Frieden zu sein mit unserem Schöpfer, mit unserem Gott. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, zentraler Auftrag von Jesus gewesen, warum er auf dieser Welt war. Er gesagt hat, ich will euch ganzheitlich wiederherstellen. Und wenn heute jemand da ist, der sagt, ich möchte gerne auch, dass meine Seele gesund wird, dass meine Schuld, meine Gottesferne, die ich spüre, dass sie mir genommen wird, dann lade ich dich ein, zu Christus zu kommen. Als Jesus einmal, das können wir im Matthäus-Evangelium nachlesen, als da so ein lahmer Mensch vor ihm lag, da hat er gesagt als erstes, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann haben sie alle aufgeregt, wie kann er das nur sagen? Und dann hat Jesus gesagt, was ist denn schwieriger, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Und dann hat er ihn auch geheilt am Körper. Aber da wird doch deutlich, dass die Beziehung zu Gott, dass die Sünde weg ist, die Beziehungslosigkeit zu Gott, dass Jesus das wegnimmt und dass er das heilt. Und dass das für Gott noch viel, viel wichtiger ist, weil es da um ewige Werte geht. Ihr Lieben, steht bitte auf. Ich möchte fragen, ob jemand da ist, der dieses Gebet mitsprechen möchte. Das ist ein Gebet, vielleicht ein Startgebet in den christlichen Glauben, ein Startgebet zu Jesus. Zu sagen, ich möchte in diese Beziehung zu Jesus hineinkommen. Ich glaube, dass ich eben in dieser Beziehung zu Gott noch nicht heil bin. Dann möchte ich dich einladen, dass wir dieses Gebet gleich gemeinsam sprechen. Ich bitte, dass ihr eure Augen schließt und dass, wenn jetzt jemand da ist, der sagt, das Gebet